Wir fuhren da an der Steilstrecke Turacher Höhe und da stand rechts ein Team von einem Kettenlieferanten, die Schneeketten getestet haben. Und die haben den Pirsch erkannt und wir haben dann da so Smalltalk und die haben ihre Ketten da angepriesen und hatten uns erst schon angeboten, ob sie uns da einen Satz montieren können. Und Pirsch hat dann abgewinkt und sagt, nein, wir fahren jetzt erstmal so weiter und macht den geilen Staub den Berg hoch, dass die Kinnlade runtergefallen ist. Die konnten gar nicht glauben, die haben sich mit ihren Ketten bemüht und wir sind mit und hatten am Ende sogar einen Sommerreifen.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich einen Gast, bei dem viele von euch erstaunt sein werden, wie selbstverständlich man heute die von ihm mit initiierten Autos und deren Bezeichnung nutzt und dessen Vielseitigkeit wahrscheinlich nur schwer zu übertreffen sein wird. Die Rede ist von Walter Treser. Eigentlich wollte er gar nicht mehr ausgiebig über sein Leben reden und darum freue ich mich ganz besonders, dass er bei mir nochmal eine Ausnahme gemacht hat und uns Einblicke in die vielleicht wichtigsten Jahre von Audi gewährt, als nämlich der Umbruch von der Hutträger zur Motorsport- und Technikmarke umgesetzt wurde. Dafür hat Walter Treser nicht nur den Allradantrieb mit initiiert, sondern mit dem Begriff Quattro auch gleich noch den weltbekannten Namen dafür mitgebracht. Wir reden über die Anfänge von Audi in der Rallye-WM, die er als Motorsportchef verantwortet hat. Und natürlich kennt ihr den Namen Treser auch als Veredler und Hersteller eigener Autos. Ihr ahnt schon, es gibt unheimlich viel zu besprechen. Darum jetzt viel Spaß mit meinem Gast Walter Treser. Sie sind in der Nachkriegszeit groß geworden, in einer Zeit, wo es gerade nicht so aus dem Vollen geschöpft werden konnte. Aber Sie hatten das große Glück, dass bei Ihnen in der Familie schon ein Auto vorhanden war. Ein Opel Blitz mit Holzvergaser, habe ich gelesen.
Richtig, oder was ist das? Der war so als Überbleibsel aus dem Krieg. Und im Übrigen gab es auch ein Sachsen-Motorrad und eine Betonmaschine. Betonmischmaschine.
Okay. Also schon mal drei Sachen mit Motoren.
So ein Verbrennungsmotor, so und das waren so meine Lehrobjekte, die ich als Junge dran rumgeschraubt habe.
Ich habe sogar in der Vorbereitung mir das mal angeguckt, wie dieser Opel Blitz fährt. Und das finde ich jetzt eine ganz interessante Sache. Also, um es kurz zu machen, da wird Holz verkokt und die Abgase, die werden zur Verbrennung genutzt.
Ja, die erzeugt die Wärme und das erzeugt dann den Vortrieb von dem Auto.
Vielleicht auch eine Idee für die Zukunft. Sie konnten auf allen drei Autos schon fahren mit 8 Jahren, ne?
Ja, ich hatte meine Eltern hatten auch ein Kino und mein Großvater hat mich dann immer mitgenommen, um in den umliegenden Ortschaften im Odenwald Plakate auszuhängen und die schönen Odenwaldstraßen, da durfte ich als 8-Jähriger schon, hat er dafür gesorgt, dass ich da fahren konnte schon. Das war schon sehr lustig, aber da sieht man, wie die Zeiten sich geändert haben. Das wäre heute im öffentlichen Verkehr natürlich nicht mehr möglich.
Es wird schwierig sein. Kommt demnächst wieder, wenn die Autos erstmal selber fahren. Gab es irgendeinen Film, der Sie damals geprägt hat oder sowas? Oder ein Autofilm in einem Kino? Das gab es noch nicht, diese Rennfahrerfilme, oder?
Ja, nee, das eigentlich nicht, wie ich zum Rennfahren oder dazu gekommen bin. Das weiß ich selber nicht genau. Nur feststand, es war für mich als Kind klar, ich werde Rennfahrer. Das war so die Maxime. Und mein Vater hat das aber nicht so toll gefunden. Und ich wollte auch, um Autos nah zu sein, einfach Automechaniker werden. Aber das war ihm nicht gut genug. Und dann habe ich so ein bisschen fast zum Trotz gesagt, na gut, dann werde ich halt Ingenieur. Und habe das dann konsequent betrieben, weil ich auch Rennfahrer werden wollte, hatte ich mich entschieden, erstes Studium schnell durchzupacken. Ich war dadurch auch ein Musterschüler, der immer schnell fertig war, um Geld zu verdienen, um dann mir einen Rennwagen kaufen zu können und also Motorsport betreiben zu können.
Und das erste Rennauto, also haben Ihre Eltern das dann gar nicht gewusst, glaube ich, oder? Die haben es nicht nur nicht gefördert,
das war schon so, dass mein Vater wollte mir dann, als ich mein Examen bestanden hatte, mein Ingenieurexamen, wollte er mir ein Auto kaufen und wollte mir einen Käfer schenken sozusagen. Ich habe gesagt, nee, das ist so ein großen Käfer, das will lieber einen kleinen DKW Junior. Da ist er auch drauf reingefallen. Der wusste aber nicht, dass der DKW Junior halt eben in seiner Klasse damals ein unschlagbares Rennauto war. Und dann habe ich das Auto gekriegt und habe das dann sofort umgemodelt und dann auch ein bisschen gleich tunen gelernt und sowas. Und den ein Motor vom Manzel damals. Und da ich mit dem DKW dann schon relativ schnell unterwegs war, hatte ich auch relativ schnell ein Angebot von Auto Union damals, dem Herrn Trübsbach, der war der Rennleiter, und bin das Werksauto beim 6-Stunden-Rennen am Nürburgring gefahren, schon gleich im ersten Jahr.
Da müssen Sie also
da
schon.
War der helle Bein, war dann Gerd Raschig und so die Mannheimer Mafia. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich mir im Jahr drauf wollte ich dann Formel 3 haben. Ich wollte ja schnell vorankommen. Ich habe mir von Wolfgang Seidel in Düsseldorf ein Formel 3 Lotus natürlich selbstverständlich gekauft und einen DKW-Motor, den mir schon die Auto Union zur Verfügung gestellt hatte. Und das war von Gerhard Mitter in Leonberg, der später ja bekannter Rennfahrer und dann leider ja vom Nürburgring verunglückt ist. Bei dem hatte ich im Nähzimmer gewohnt für eine bestimmte Zeit und wir haben in den mein Lotus Formel 3 einen den DKW Dreizylinder Motor eingebaut. Und da bin ich dann Formel 3 gefahren. Das Auto war dann ich hatte keinen richtigen Hintergrund technischen der als Mechaniker Team oder irgendwie so, also bin dann öfter ausgefallen. Aber Kurt Ahrens ist damals auch gefahren und und als ich dann mit dem Formel 3 finanziell in ziemliche Schwierigkeiten dann da auch schon geraten bin, hat mein Vater dann gesagt, er kauft mir meine Schulden ab, ich muss aber mit der Rennerei aufhören.
Oh Gott.
Und das habe ich tatsächlich dann auch erstmal gemacht.
Okay, aber wie haben Ihre Eltern vorher reagiert, als es Anfang 62, 63 war das DKW Junior-Thema aktuell?
Ja, das war schon, meine Mutter, die hat mich dann sogar ein bisschen unterstützt. Ich habe dann immer Care-Pakete sozusagen von ihr gekriegt. Sie hat gesagt, du kriegst kein Geld oder keine Unterstützung, wenn ich alles für die Rennerei ausgegeben habe, sondern hat mir dann ein Paket mit Wurst geschickt oder irgendwie so. Dass ich, und das waren dann schon, ich war dann schon junger Ingenieur bei Daimler-Benz. Dann hatte ich mir bei Daimler-Benz in der Gießerei, da gab es, weil das ein Job ist, wo sehr viel Hitze entwickelt wird, hat man als soziale Maßnahme, durften da die Mitarbeiter, gab es Tee in so größeren Behältern, konnte man sich Tee abfüllen. Da bin ich immer hin, habe dann Tee abgefüllt und die Wurst, die mir meine Mutter geschickt hat und so, habe ich mich ernährt. Der Rest wurde wirklich in die Rennerei gesteckt.
Was haben Sie bei Mercedes gemacht oder bei Daimler-Benz?
Ich war als Jungingenieur in einer, wir hatten wirklich den Luxus einer Nachwuchstruppe. Da wurden dann, jetzt sage ich mal, hoffnungsvolle Nachwuchstalente, den hat man freigestellt in allen Werken in Deutschland und auch sogar in einigen Niederlassungen als Praktikant sozusagen Durchlauf zu machen. Und das war ein Programm über 3 Jahre und dann meistens hat man dann und auf diesem Weg auch den Platz gefunden, der einem gefallen hat. Also der eine zum Entwickeln, der andere mehr in der Verwaltungsbereich oder irgendwie so. Dazu ist es bei mir dann aber nicht mehr gekommen, weil ich das Angebot von Pirelli bekommen habe, in die Versuchsabteilung einzusteigen, weil die einen jungen, also einen Nachfolger für ihren Versuchsleiter da gesucht haben. Und den kannte ich, weil die Veit Pirelli in der Nähe meiner, im Odenwald da angesiedelt ist. Und da kannte ich den Versuchschef, hatte das immer bewundert, wie der mit den Versuchsautos herumgefahren ist und sowas. Und das hat mich gelockt und ich habe den Job übernommen und war dann dort bei Pirelli relativ schnell Chef der gesamten Versuchsabteilung und auch verantwortlich für die Kontakte zur Autoindustrie, die Reifenfreigaben mit von Porsche, VW, Mercedes, BMW.
Also da kriegt man die Autos hingestellt und Sie haben so die Reifen für die Autos entwickelt quasi.
Ja,
ne? Das so ist das, was man heute sieht, wo dieser Stern drauf ist oder diese Kürzel,
richtig,
dass
ja,
die
das war
Reifen so, appliziert
werden. Das hatten wir da gemacht. Und da hatte ich dann auch, das war dann ganz interessant, der Job bei Pirelli. Das war dann hauptsächlich die Zeit, in der ich keine Rennen gefahren bin, und dass dieses sehr viel Testfahren da, das war so ein bisschen Rennersatz. Und für Incentive-Veranstaltungen mit Reifenhändlern hatten wir da Kontakt zum Senior Stuck, Hans Stuck, dem berühmten Bergkönig von vor dem Krieg. Der war dann da schon, also Senior Driver natürlich dann, aber Aushängeschild auch. Und und er brachte dann den Striezel, seinen Sohn Hans-Joachim, schon mit. Der war dann dort so um die 18, sage ich mal. Und unter anderem war dann aber auch der Jochen Mass, der war schon im Aufstreben. Und wir sind sehr viel in Hockenheim gefahren. Den hatten wir dann da auch schon angeheuert, einmal um ihn zu unterstützen. Der wollte ja groß raus als Rennfahrer. Und da hatte ich dann da schon sehr viele Kontakte. Und mit denen, ich hatte dann auch stark mitgeholfen, dass Pirelli Breitreifen und Sportreifen und sowas gemacht hat. Und da hatten wir dann auch so viele Rallyefahrer schon unterstützt. Unter anderem Walter Röhrl, den hatten wir, glaube ich, schon 1976 für seinen Capri. Da hatten wir damals schon zusammen Reifen probiert und ihm zur Verfügung gestellt. Und das ist eine lange Bekanntschaft dann auch zu ihm.
Sehr, sehr interessant. Pirelli Veit heißt das, hieß das, war damals noch ein Doppelname. Pirelli hat ein Reifenwerk Veit übernommen in Deutschland.
Ja, so war das.
Ist irgendwann in Pirelli übergegangen. Okay, und das, ich habe auch Freunde, die sind in der Reifenentwicklung. Die fahren den ganzen Tag schnell und am Limit. Also man verlernt es da auf jeden Fall nicht. Aber ihre Rennambitionen sind
da
nicht erstickt.
Ja, die Rennambitionen, die sind da nicht eingeschlafen, sondern die sind durch diese Pirelli-Kontakte und auch durch den Helle Bein. Der war ja deutscher Vizemeister. Da hatte ich halt die Kontakte auch hin von DKW noch. Der war inzwischen bei BMW. Und dann hatte ich das Angebot, bei Alpina mal ein 6-Stunden-Rennen mit dem Alpina auf die Nürburgring zu fahren.
Mit dem CSL, oder?
Das war ein CSL, und zwar, das war 1969, glaube ich. Und daraus wurden dann 2 oder 3 Jahre Alpina fahren, Tourenwagen Europameisterschaft, Günter Huber, Gerold Pankel und Werfried Prinz von Hohenzollern, auch der Helle Bein. Und ja, wir waren da eine ganz Striezelstuck.
Ja, stimmt, genau.
Und eine ganz muntere Truppe da beim Burkhard Bovensiegen.
Und Sie waren Alpiner Werksfahrer?
Und da war ich, das war ja kein Profi, aber ich bin da im Werksteam da gefahren.
Und da sind Sie auf einen alten Bekannten aus diesem Podcast schon gestoßen. Ich glaube, der Fritz Indra, der war auch da, oder?
Ja, natürlich. Das war dann der Kontakt, wie der Fritz Indra und ich uns kennengelernt haben. Er war damals dort der Techniker und gleichzeitig der Sportchef. Das war ja eine kleine Firma. Das war eigentlich der Häuptling von dem ganzen Laden, außer dem Burkhard Bohnsiem selbst. Und ich war der Treiber. Und da hatten wir uns kennengelernt.
Da ist, glaube ich, dann werden Sie wahrscheinlich auch Niki Lauda schon da kennengelernt haben. Ich glaub,
der Niki Lauda war da, glaube ich, vorher schon. Der war dann zeitlich eine Stufe weiter.
Okay. Und wie war das mit Burkhard Bohnsiem? Man hört immer so, der hatte so eigene Vorstellungen von vielen Dingen. Und
ja, aber Burkhard Bohnsiegen, es war eine eigene Persönlichkeit, muss man sagen. Er hat aber ja doch aus der Firma Alpina viel gemacht. Er hat dafür gesorgt, dass dieses Alpina-Image aufgebaut wurde. Da hat er größten Wert drauf gelegt. Das musste alles also immer in der Corbra Identity lackiert sein und angezogen sein und beim Abendessen und so. Also es wurde sehr viel Wert und der Indra war aber der technische Treiber und Burkhard hat den Indra auch machen lassen. Der Gerd Hack war damals ja auch noch da in der Geschäftsführung bei Alpina. Ja, da gibt es auch viele nette Geschichten und Erinnerungen und sowas. Aber die waren auch erfolgreich. Also man hat da, wie gesagt, der Fritz Indra ist schon ein sehr guter Motoreningenieur. Und damals hatte Alpina ja zum Teil die Werks-BMWs angestrichen.
Ja. Und wollten dann, glaube ich, lieber Richtung Autoindustrie. Also Reifen war nur Reifen
und Zubehör. Lange Zeit, wie gesagt, 11 Jahre lang da Reifen gemacht und dort eigentlich schon, wie man so schön sagt, schon viel erreicht, beruflich. Aber ich wollte ja ursprünglich mal Autos machen. Und das hatte ich dann bei einem Telefonat auch mal dem Jörg Benzinger erzählt. Jörg Benzinger war der verantwortliche Bereichsleiter für die Chassisentwicklung bei Audi damals. Ich hatte aber keine Ambition, da zu Audi zu gehen. Ich hatte mir die anderen Firmen auch alle angeguckt. Und wenn ich schon jetzt nach 11 Jahren Pirelli in die Autoindustrie gehe, dass ich da keinen Fehler mache. Aber irgendwann hatte ich dann zum Benzinger, sagte er, ja, wenn Sie wirklich kommen wollen, Interesse haben, dann melden Sie sich doch mal bei mir. Na gut, das habe ich dann auch gemacht und habe gesagt, zu Audi würde ich eventuell kommen, wenn ich die Gelegenheit habe, mal mit Herrn Piëch zusammenzukommen. Denn der Piëch hatte damals ja schon einen sehr guten Ruf. Der hat ja bei Porsche die Rennwagen gemacht und war da technischer Chef als junger Ingenieur schon und hat da wirklich bis hin zum 917 die verrücktesten Sachen gemacht, die mir natürlich alle unheimlich imponiert haben. Er musste ja dann dort gehen, weil er die Firma ja fast zum Ruin gebracht hatte. War aber dann bei Audi seit 2 Jahren. Er ist, glaube ich, 75 zu Audi gekommen. Und der Benzinger sagt dann, na gut, irgendwann rief er mich an und sagt, kommen Sie am Mittwoch vorbei, aber pünktlich morgen um 8. Wir fahren dann nämlich zum Flughafen nach München und treffen dann den Herrn Piëch auf der Rückfahrt, können Sie mit ihm dann da ja ein Bewerbungsgespräch sozusagen führen. Na gut, ich habe meinen besten Sakko angezogen und überlegt, was sage ich dann da in so einem Gespräch, und war pünktlich in Ingolstadt. Und da sagt der Benzinger, jetzt gehen wir noch in die Versuchsabteilung, holen da ein Versuchsauto, und das wird auf der Heimfahrt der Piëch dann noch testen. Na, das fand ich natürlich ganz toll. Also so hatte ich mir dann irgendwie das Berufsleben vorgestellt. Naja, wir waren in München, das war noch der alte Flughafen Riem, am Seiteneingang kamen die Privatflieger Piëch mit der VW Airline aus Braunschweig mit einer Einspritzpumpe unterm Arm. Auf der anderen Seite die Aktentasche, kam er mit flotten Schritten. Ich wurde kurz vorgestellt, auf dem Beifahrersitz dirigiert, Piëch ans Steuer, Benzinger hinten in der Mitte. Und Piëch fuhr los und ganz langsam, bedächtig, wie man so ein Auto testet, wenn man nur mal nach Komfort und Geräuschen. Na, dann auf der Autobahn wurde er auch dann schneller, hat Wedel versucht, man hat relativ schnell gemerkt, er kann richtig gut Auto fahren und so. Aber zum Gespräch ist es nicht gekommen, denn er war so konzentriert auf seinen Autotest. Bis kurz vor Ingolstadt, wir waren fast am Ziel, sagt er, ja, Sie haben gehört, Sie wollen zu uns kommen. Was wollen Sie denn da machen? Er sprach ja immer so langsam, bedächtig und so. Dann habe ich spontan gesagt, ja, ich will Autos machen. Und ich bin ehrgeizig und will was werden. Nach einer ganzen Weile nur dann sagt er, ja, das erwarten wir so von unseren Führungskräften. Nicht wahr, Herr Benzinger? Und da hat man wirklich gemerkt, wie die Herrchen sich gesträubt haben und wie es einem eiskalten Rücken runterlief. Das war, Piëch konnte derartig langsam, pointiert, aber so sprechen, dass es einem wirklich kalt den Rücken runterlief. Ja. Naja, er steigt aus, bevor er die Tür zusteckt, nur noch, ja, dann sehen wir uns ja dann öfter in Zukunft. Das war die ganze...
Damit waren Sie eingestellt.
Und damit hatte ich den Job.
So ging das beim Piëch. Und da waren Sie Leiter der Fahrzeugkonzeptentwicklung, so hieß das.
Ja, ich war dann am 2. Januar 1977 bei Audi angefangen, und als ich ins Büro von Herrn Benzinger kam, saß da schon der Herr Stockmar. Jürgen Stockmar ist damals schon auch als junger Ingenieur recht bekannt gewesen. Der war Gründungsmitglied, glaube ich, von der Autozeitung und Chefredakteur und hatte auch schon den Rex-Rennwagen gebaut. Mhm. Das war eine Eigenkonstruktion, aber ein recht flottes Fahrzeug, das, glaube ich, der Harald Erdl auch gefahren hatte. Und so kannte man in der Szene den Jürgen Stockmar durchaus. Und dann sage ich auch, Herr Stockmar, was machen Sie denn hier? Ja, sagt er, ich fange hier an. Das ist ja interessant, ich auch. Und was machen Sie da? Sagt er, ja, ich werde Chef hier für die Chassis-Vorausentwicklung. Sag ich, ach so, ich auch. Ja, und dann kam Herr Benzinger und sagte, meine Herren, jetzt müssen wir da erstmal was klären. Und er hatte ja Gott sei Dank einen sehr großen Bereich, den haben wir dann aufgeteilt, der Stockmann, der über auf diesen Job über eine normale Bewerbung über die Personalabteilung reingekommen ist und ich über diese Sonderbehandlung mit der Probefahrt von Herrn Piesch sozusagen auf den gleichen Job. Und das war im Übrigen charakteristischer für die ganze Karriere von Herrn Piesch. Er hat immer die Leute gegeneinander angesetzt, so mit dem Motto, lass die mal machen, der Bessere wird sich schon durchsetzen.
Das hat mich da auch dran erinnert. Das ist ja, tatsächlich auch der Hintergedanke wahrscheinlich.
Das war auch so der Hintergedanke. Nur der Unterschied war halt, der Stockmar hatte eine Planstelle und ich nicht. Ich war so reingedrückt worden. Und ich fing da auch an, wurde irgendwo in ein Büro dann mit reingesetzt, wo dann nur ein Stuhl reingestellt wurde, hatte am Anfang gar kein Telefon und so. Aber relativ schnell, und ich hatte dort auch über ein paar Jobs übernommen, die schon angefangen waren. Es gab da so einen angefangenen Audi 50 mit einem Mittelmotor, Heckmotor.
Was?
Ein Audi 50 mit einem nach hinten gesetzten Antriebsstrang. Es sollte so, damals gab es so ein Peugeot, wie hieß der kleine Fünfer, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, also das war auch ein Projekt, das mich nicht wahnsinnig, also dem hätte ich keine großen Zukunftschancen gesehen, aber es war.
Das klingt so lustig.
Das war aber interessanter, gab es da ja schon ein angefangenes Motorrad, das von Herrn Gumbert begonnen wurde, aber so halb fertig war, das sollte ich dann fertig machen. Und aber schon und dann hatte ich noch den Dauerlauf, Verantwortung für den Dauerlauf mit aufs Auge gedrückt bekommen. Das war ja eigentlich nicht so mein Traumjob, aber das war eine sehr interessante Aufgabe, denn Piers Philosophie war, dass die Vorentwickler, die also am Anfang die verrückten Ideen haben sollten, gleich am eigenen Leib merken, wie viel Verantwortung es ist oder wie viel es dann doch bedeutet, das so zu entwickeln, dass es am Ende auch im Dauerlauf, in der Serie, unter allen besonderen Bedingungen, alle Sicherheitsvorschriften und so weiter erfüllt. Und diese Kombination, das durfte ich dann da für eine Weile machen. Und dann kam das große Glück, dass gleich die Idee, relativ schnell die Idee mit dem Vierradantrieb aufkam. Das war nämlich, ich war ganze vier Wochen da und dann kam Herr Benzinger aus einer Skandinavien-Erprobungsfahrt zurück, wo er mit dem Iltis im Schnee selbst 200 Turbo, der als Prototyp damals mit dabei war, nass gemacht hat, wie man so schön sagt. Ja. Wobei er halt, der Iltis hatte, glaube ich, 75 PS oder sowas. Und der Benzinger sagte, ein Iltis mit viel Leistung, das wäre mein Traumauto. Das war eigentlich der Startschuss, dass wir anfingen, über Vierradantrieb nachzudenken. Und aber schon an, ich hatte dann die Aufgabe gekriegt, als Chef der Konzeptentwicklung ein Fahrzeugkonzept da eben zu machen. Und die Idee, ein Iltis, also ein hochgelegtes Auto mit viel Leistung, das hat mir also nicht gefallen. Ich wollte lieber meinen Idealen kleiner, leicht, wendig. Und ich wusste, das gibt bei Audi das Coupé in Entwicklung. Es war noch nicht auf dem Markt, aber das war intern natürlich als Prototyp vorhanden. Es gab den 200 Turbo, aus dem man den Motor nehmen konnte. Und so hatten wir das.
Konnte man sich gut bedienen.
Das waren die Voraussetzungen, um dann den Quattro, der ja aber natürlich nicht so hieß, zu konzipieren. Wir nahmen den Audi 80, haben den im Radstand durchgesägt und verlängert auf die Abmessungen von dem künftigen Coupé, den starken Motor eingebaut, Vorderachse vom Iltis, als Hinterachse haben wir die umgedrehte Vorderachse von dem Audi 80 nochmal genommen, die McPherson mit dem entsprechenden Hilfsrahmen und so, und hatten im Herbst des gleichen Jahres, 77, den ersten A1, hieß das Ding, Prototyp, fertig. Der wurde gebaut ohne Budget und ohne, also mit viel Geheimhaltung hatten wir den dann da aufgebaut. Und ja, das, was durchgesickert ist, waren auch natürlich sehr viele Skeptiker da. Also viele, alle haben, oder auch selbst die Ingenieurskollegen, im Übrigen auch der Jürgen Stockmar, hatten am Anfang alle gesagt, es ist verrückt, die ganze Welt fährt mit einachsgetriebenen Autos und jetzt kommt ihr hierher und meint, man muss beide Achsen antreiben und so. Aber das Erstaunliche war, das Auto hat auf Anhieb wunderbar funktioniert. Es hatte sofort die guten Eigenschaften, die der Quattro dann ja später in allen Lebenslagen bewiesen hat. Und aber das mit allen Lebenslagen, das ist im Übrigen ein ganz wichtiges Stichwort, weil nämlich hat man dann am Anfang uns geglaubt, dass er auf Schotter oder auf Schnee, dass dann die Traktion, dass er da wirklich besser ist. Aber wir hatten ja den Ehrgeiz und wollten einen schnell laufenden Vierradantrieb für alle Autos. Und der ganze Ehrgeiz war, das so hinzukriegen, dass wirklich das auch für jeden Sinn macht. Die Fahrsicherheit erhöht und die Fahreigenschaften verbessert. Wir sind dann zum Beispiel am Hockenheimring gegen einen Porsche 928, glaube ich, war das damals, mit dem man dann im Trockenen auch Vergleiche gemacht hat und so. Wir waren mit dem schwächeren Quattro-Prototyp überall auf Anhieb besser. Und das hat uns dann ermuntert, ja auch zu versuchen, ein Serienauto draus zu machen.
War das schon diese hohlgebohrte Achse? Also dieses, oder war das noch dieses Problem ohne Mittendifferenzial?
Das war noch sehr am Anfang sehr hemmsärmlich, oder? Gab, war noch also der, kein dieses raffinierte Zwischendifferenzial. Das gab es damals noch nicht. Aber wir sind dann schon Scheibchen, neben der Entwicklung von dem Auto war die größte Schwierigkeit, das Auto im Konzern durchzusetzen. Denn okay, ich meine, Autos werden ja strategisch geplant und durch Stäbe und es ist ja alles nicht so einfach. Und wir kamen daher und haben gesagt, jetzt machen wir hier ein Auto, das eigentlich keiner will oder keiner für vernünftig hält und sowas.
Mit wie vielen Leuten baut man eigentlich an so einem Prototypen? Wenn Sie sagen, das durften nicht so viele wissen.
Ja, das kann man jetzt so nicht so so mit Kopfzahl, weil da waren doch am Ende viele oder mehrere Leute, weil wir ja in der Konstruktionsabteilung, dann haben wir da natürlich Sympathisanten und Freunde gewonnen, die dann ohne die Stunden auf das Projekt zu schreiben, mal eine Konstruktionszeichnung gemacht haben. Andere, die also im Getriebebau oder im Chassis, also die uns da überall geholfen haben. Insofern war das dann doch schon ein ziemlicher Stab von Leuten, die aber unter der Hand, sagen wir mal, da für uns
gearbeitet haben. Aber geht man da so in der, jetzt sehr naiv gesagt, geht man in der Kantine mal so hin, sagt du, wir planen da was Tolles, magst du uns mal was zeichnen?
Na, so ähnlich läuft es
dann. Politik ja,
oder in Haus intern. Nicht immer nur in der Kantine, aber dann geht man wirklich hin und muss dann da den gewinnen. Und wenn man dann das richtige Projekt hat und es geschickt anfängt und dann erzeugt man ja sogar Emotionen und Leistungen. Also wir hatten dann plötzlich ein Team zusammen, die viel motivierter war, als jetzt einen neuen Schaltknauf für den Audi 80 zu konstruieren.
Davon gehe ich aus, ja. Ne?
Also das war dann doch ein sehr interessantes Projekt und es war ja auch ein spannendes, weil wir hatten ja auch, ich sagte schon, Leute, die dagegen argumentiert hatten. Und so dass die Überzeugungsarbeit, die dann geleistet werden musste, das war natürlich auch ganz erheblich. Wir hatten dann Pirch ist ja Österreicher und hatte dann die Idee mit der Turracher Höhe. Das ist, ich glaube, Europas steilstes Straßenstück. Mhm. Im Winter mit dem Quattro, also mit unserem A1-Prototyp. Dort haben wir sehr viele Erprobungsfahrten da gemacht und haben dann auch dazu die ersten Meinungsträger im VW-Konzern eingeladen. Und wir mussten, die Hürde war ja auch nicht nur Audi, sondern das musste ja, damals gab es den Beherrschungsvertrag, der im engeren Sinne, Wortsinne wirklich Audi nur das erlaubt hat, was eben VW wollte.
Bestimmt genau.
Und da mussten wir, dann hatten wir den Vertriebsvorstand von VW und den Marketingchef von VW und alle in Einzeleinladungen, erst mit der, oft mit der Begründung auch, dass ich, weil ich ja als Reifenmann sozusagen bekannt war da, haben wir gesagt, wir fahren ihn dort, um mal zu zeigen, wie wir neue Winterreifen dort erproben und interessante so. Ja. Und erst dort die Hose runtergelassen und gesagt habe, hier, das haben wir gemacht, dieses Auto. Wir wissen alle, das war heimlich und nicht ganz korrekt, aber da steht's, probieren Sie mal. Und dann hatten wir sofort alle Leute auf unserer Seite, weil das Auto war wirklich so überlegen. Da gibt es eine nette Geschichte, wo der Biersch, wir fuhren da an der Steilstrecke Turracher Höhe und da stand rechts ein Team von einem Kettenlieferanten, die Schneeketten getestet haben. Und die haben den Biersch erkannt und wir haben dann da so Smalltalk und die haben ihre Ketten da angepriesen. Und hatten uns erst schon angeboten, ob sie uns da einen Satz montieren können. Und Piersch hat dann abgewinkt und gesagt, nein, wir fahren jetzt erstmal so weiter und macht den ganzen Staub den Berg hoch, dass die Kinnlade runtergefallen ist. Die konnten gar nicht glauben, die haben sich mit ihren Ketten bemüht und wir sind mit und hatten am Ende sogar einen Sommerreifen. Also das war...
Wie erniedrigend, aber das wird so ein Pirch-Auftritt gewesen sein, wie er es gern mochte.
Ja, das waren so diese Auftritte und die hatten natürlich dann auch viele Leute begeistert. Hm. Und der Höhepunkt bei der Überzeugungsarbeit war es dann, den Generaldirektor von VW zu überzeugen, der letztlich, wir wollten ja wirklich Geld und ein Serienauto machen und so. Und das war der Toni Schmücker und das war die Zeit, wo die RAF in Deutschland ihr Unwesen getrieben hat, wo Martin Schleyer und die ganzen Geschichten, die er diese Mogadischu-Lufthansa-Maschine entführt war und so. Und da gab es eine geheime Liste, die öffentlich wurde, wo der Toni Schmücker mit ziemlich oben unter den geplanten nächsten Opfern stand.
Okay.
Und das war schon sehr, sehr ernst da. Und wir wollten aber genau in der Phase, im Sommer 1978, Anfang Mai, den Herrn Schmücker überzeugen. Und mit dem, das Überzeugen an dem Auto war ja wieder auf der Türacher Höhe die Traktion natürlich, um schnell mal zu zeigen, was das Auto wirklich kann. Und da kam ein Mitarbeiter auf die Idee, in Lenting bei Ingolstadt einen Wiesenhang von der Feuerwehr nass spritzen zu lassen. Und wir lassen den Herrn Schmücker den Wiesenhang hochfahren. Das ist schneeglatt, wie man sich das vorstellt, nasse Wiese. Und da kam Polizeieskorte davor und dahinter vorher das Gelände observiert und ein Hubschrauber oben drüber. Und das war ein riesen Aufwand, um den Herrn Schmücker auf diese Wiese dann da in Ingolstadt zu kriegen. Mhm. Und wir haben drei Autos bereitgestellt, einen BMW, einen 7er BMW mit Heckantrieb, den 200 Turbo als unser Prototyp, das künftige Aushängeschild des ganzen Konzerns.
Frontantrieb, ne?
Mit Frontantrieb. Ja. Und unseren A1 Prototyp Audi 80 mit Vierradantrieb, der ganz schüchtern nebendran stand als drittes Auto.
Und der auch so klein war dagegen. Ne?
Ja, das war ganz kleines, ein tolles Szenario. Ja. Und wie gesagt, Hubschrauber oben drüber, Polizeieskorte und so. Herr Schmücker kommt, steigt in den BMW, bekannte Größe, fuhr mit dem los. Und kaum fängt die Steigung da an, stand er fest und Räder drin durch. Kommt er zurück und sagt, ja, also was macht ihr da mit mir? Aber jetzt zeige ich euch mal unser neues Auto mit dem Frontantrieb. Setzt sich in den Audi und fährt mit viel mehr Schwung, dann mit richtig entschlossen los. Auch kaum einen Meter weiter stand er wieder. Und dann war er schon ziemlich ärgerlich und hat dann gesagt, jetzt, was wollt ihr jetzt? Soll ich jetzt mit dem anderen Auto da auch noch fahren? Und hat er dann auch gemacht. Und wir hatten schon gedacht, alles ist verloren. Weil er dann keine Lust mehr hatte, ist ohne viel Schwung losgefahren. Und erst am Fuß von dem Hügel hat er dann ordentlich draufgetreten und wusch war er oben. Und dann kam er zurück, hat sich alles erklären lassen. Und wir haben das erste Budget für das Auto genehmigt bekommen. Und da gab es die ersten 3,5 Millionen, glaube ich, waren das. Okay. Aber das war natürlich nur das Feigenblatt. Also wir hatten weiterhin nur mit unseren Freunden und unter der Hand und so. Ich meine, ein CN-Auto entwickeln hatte damals auch schon mehr als 3,5 Millionen gekostet.
Walter Treser, das ist auch schon wieder so ein Gast, dessen Entwicklungen und Entwürfe heute bei Sammlern den Mund wässrig werden lassen. Und genau für euch habe ich etwas. Egal ob kleine Modellautos oder die echten Klassiker im Maßstab 1:1, wenn es um die außergewöhnliche Präsentation von Autos geht, dann solltet ihr euch einmal die Arbeit meines heutigen Partners, der Firma Müller Kälber, ansehen. Auf Klassikermessen seid ihr sicher schon mal auf deren exklusive Vitrinen gestoßen und dort findet ihr für jeden Geldbeutel die passende Präsentationsform. Ich weiß, dass einige meiner bisherigen Gäste Vitrinen von Müller Kälber zu Hause haben und darin zum Beispiel ihre Pokale, Modellautos oder andere Erinnerungen aufbewahren. Das ist also ein echter Geheimtipp und da der Chef selbst auch ein Autoverrückter ist, berät er euch übrigens höchstpersönlich, wenn ihr eurer Autosammlung einen besonderen Touch verleihen wollt. Und dem ist wirklich keine Idee zu verrückt. Ich habe Fotos gesehen, da fällt man vom Glauben ab. Und wenn ihr euren Klassiker im Winterschlaf habt, dann müsst ihr eigentlich die Keycase Schlüsselvitrine haben. Das ist ein kleiner Glaskasten, wo genau ein Foto, ein Modellauto und der Schlüssel des Klassikers hineinpassen und dann könnt ihr euch beim Blick darauf schon mal auf den Sommer freuen. Ich habe sie auch zu Hause. Wenn ihr Interesse bekommen habt, dann könnt ihr jetzt sogar noch 10% sparen mit dem Rabattcode Alte Schule im Müller-Kälber Online-Shop. Und wenn ihr eine größere Sammlung habt oder sogar euer Privatmuseum etwas besser in Szene setzen wollt, dann kommt Holger Müller persönlich vorbei und berät euch. Die Webseite ist www.müllerkälber.de. Umlaute müssen ausgeschrieben werden. Und den Link, den findet ihr zur Sicherheit auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit meinem heutigen Gast, Walter Treser.
Der hat ihm das Geld bewilligt und gesagt, jetzt macht ihr damit Serienauto, wusste er ja selber, dass man das damit nicht entwickeln kann. Sie sollen einfach den Antrieb weiterentwickeln oder verbessern.
Ja, na gut, aber es hat sich dann doch schon rausgestellt, was wir machen wollten. Ich sagte ja schon, das Coupé, Vakus ist beauftragt worden. Das Ding muss dann natürlich, es hat sich schon ein bisschen hochgeschaukelt. Wir wollten dann ja auch 200 PS, nicht 170. Wir wollten dann ja auch ein optisch etwas differenzierteres Auto. Und da hat Vakus und Martin Smith, die sind dann drangegangen, haben aus dem Coupé die entsprechenden Modifikationen, was man so mit relativ wenig an Kotflügeln und Spoilern vorne, hinten und so weiter machen konnte. Und so ist der Quattro in der Form entstanden.
Sie sagen das jetzt so dahin, der Quattro. Der Name, der kommt auch von Ihnen.
Der Name kommt auch von mir, aber vorher kommt erst mal vielleicht noch der Hinweis der Professor Intra ins Spiel, nämlich wieder.
Und mein Professor Ernst Fiala auch.
Ja, ja.
Beide. Okay, dann machen wir erstmal die beiden.
Die kommen nämlich vorher noch ins Spiel, denn bei dieser Erprobungsgeschichte spielt der Professor Fiala eine ziemliche Rolle, weil der war ja da eigentlich der Chef vom Piëch als Gesamtentwicklungschef im Konzern in Wolfsburg. Und Piëch war ja nur für Audi zuständig. Und der musste natürlich auch das alles absegnen. Und das war im Übrigen noch kurz die Probefahrt, die ich jetzt schildere, vor Schmücker. Also okay. Der musste natürlich vorher der Reihe der Hierarchie nach, mussten wir die alle für uns gewinnen schon. Der Professor Fiala hat den A1-Prototyp für eine Heimfahrt am Sonntag gekriegt. Also, dass er aussehen wollte, hat auch eine kurze Probefahrt, aber dann hat er gesagt, ich will mit dem Ding doch mal ausführlicher fahren und wirklich Erfahrung sammeln. Ist damit nach Wien gefahren und hat am Wochenende dann seiner Frau das Auto gegeben, damit ich mal in die Stadt zum Einkaufen fahren kann. Und ich fuhr dann in ein Parkhaus und in dem, diese engen Kurven im Parkhaus führten dazu, dass die Räder schlupften, wie man so schön sagt, oder sich das Chassis verspannt, weil alles kein richtiger Differentialausgleich zwischen der Vorder- und der Hinterachse da war.
Okay, ja.
Und das wussten wir natürlich auch, aber wir waren damals der Meinung, wenn man nur eine kleine Menge für den Motorsport oder für erstmal für die Fans oder für die Enthusiasten baut, so einen Sportwagen, da kann man das hinnehmen. Das passiert in einem engen Parkhaus, aber im normalen Straßenverkehr hat man das nicht gemerkt. Aber die Frau Fiala hat dann gesagt, ja, das geht ja nicht, das rupft so beim Kurvenfahren. Und das hat uns der Professor Fiala am natürlich Montag sofort gesagt, also das rupft Auto, so könnt ihr das nicht verkaufen, und nicht, so wird es nichts. Und das war natürlich, ich sagte ja schon, wir wussten das ja auch, aber wir hatten das irgendwo verdrängt, weil wir dachten, es geht, wir haben keine Lösung.
Sie hatten nur eine minimale Stückzahl auch geplant.
400. Wir hatten damals auch nur, es war so, dass man für den Motorsport 400 Autos ja damals brauchte. Und deshalb hatten wir auch immer nur gesagt, wir reden ja auch nur von einem Sondermodell, 400 Autos, und um Motorsport dann da auch machen zu können.
Der, so, der Vertriebsvorstand hat gesagt, 400 Autos kriegen wir gar nicht verkauft.
Ja, das war so. Dr. Schmidt, der hat dann gesagt, nee, 400 Autos, und dann waren aber Piëch und Benzinger beide so schlagfertig und haben gesagt, die verkaufen wir direkt am Telefon von so an die Leute, die wir kennen,
ja,
Autoenthusiasten. Und da hat man eben ein bisschen so das Argument aus der Hand genommen. Im Übrigen war der Dr. Schmidt vorher auch der gleiche, der den schönen Satz gesagt hat, ich bin kein Motorradverkäufer. Denn ich sagte schon, wir hatten ja auch ein Motorrad in Entwicklung, hatten damit auch durchaus ernste Pläne. Denn einst war ja mal DKW und NSU, jeder für sich mal Weltmarktführer im Motorradbau. Mhm. Und wir hatten damals wirklich den Plan, das wieder zu beleben und ein Motorrad zu machen. Aber der Schmidt hat relativ schnell gesagt, nee, er ist kein Motorradverkäufer. Also das, und dann kam Gott sei Dank die Idee mit dem Vierradantrieb zeitgleich, sodass wir die Motorradidee dann beerdigt haben.
Okay.
Gut, aber der, es war dann das große Notprogramm. Alle Mann mussten nachdenken, wie man also ein Zwischendifferential in das Auto bringt. Aber eben elegant und leicht und ohne, dass man einen großen Mitteltunnel da braucht und so weiter. Und dann hat tatsächlich Herr Tengler, der Getriebekonstrukteur, die Idee gehabt, mit einer Hohlwelle durch das Getriebe nach auf das Differential zu gehen und dann von dem Differential dann wieder eben mit der äußeren Welle vor zum Antrieb. Und das war der wirklich geniale Durchbruch. Dann wurde ein Prototyp gebaut und das hat wunderbar funktioniert.
Auf Anhieb eigentlich, ne?
Und das war wirklich das, eigentlich, wenn man so sagen, außer der zündenden Idee, der Idee vom Herrn Benzinger, überhaupt Vierradantrieb zu machen, war das die entscheidende Idee, die dann auch zum größeren Erfolg beigetragen hat. Und dann hatten wir aber noch nicht genug Leistung in dem Auto. Wir wollten dann natürlich, wenn schon so ein eigenständiges Coupé, und die Ansprüche sind dann auch immer höher geworden. Wir hatten dann auch schon gesagt, nachdem das mit dem hupferten Auto gelöst war, jetzt kann man dann eine größere Serie anpeilen auch, und hatten dann schon die Überlegung, das für alle Audis zu machen. Alle Audis so vorzubereiten, dass man sozusagen den Antrieb nach hinten, den Quattro-Geschichte, alternativ drunter hängen kann. Das war dann auch eine Fleißarbeit, aber das war die Voraussetzung, dass man Quattro dann für alle machen konnte. Und mit der Motorleistung hatten sich die in Ingolstadt doch wirklich schwer getan. Turbos waren damals ja auch noch nicht so weit verbreitet und die Erfahrung war noch schmal. Und dann habe ich zu Herrn Piëch gesagt, ja, ich kenne da einen, der könnte uns da wahrscheinlich helfen. Mhm. Und das war der Professor Indra, den ich eben von Alpina da kannte und wusste, wie gut der Motoren machen kann. Und
der hat ja Turbomotoren gemacht für Alpina.
Ja, klar, Alpina B10. Der kannte das und ich hatte auch wirkliches Vertrauen dann zu ihm und habe ihn dem, der Piersch hat ihn dann eingeladen und Indra hat auch dann den Job gekriegt. Ja, Sie haben jetzt schon nach dem Namen gefragt. Das war dann die nächste Sache, das war dann schon 79, da war dann klar, es wird dieses Auto geben und die Spezifikation war alles so, wie es dann auch wurde. Und er soll in Genf vorgestellt werden, Genf 1980, Genfers Autosalon. Und jetzt war die Frage, aber wie heißt das Kind und wie soll er dann wirklich in die Öffentlichkeit kommen? Und das ist natürlich die Namensgebung, Hoheit der Marketingabteilung und da kann ich irgendwie die Technik auch noch, wir waren ja schon die, die das ganze Programm vorgegeben haben und die anderen durften immer nur hinterher nicken oder bei der Probefahrt sich überzeugen lassen und so. Und jetzt kamen die mit dem Namen, es war bei so einer Strategiesitzung in Wolfsburg die höchste, die es da für diese Sachen gibt bei Herrn Schmücker und alle Vorstände und da durfte auch sogar der Piersch ist da nicht ständiges Mitglied gewesen, nur in der, dieses, und dort wurde, sollte dann auch über den Namen von dem Auto entschieden werden. Aber Piersch war dann natürlich als der Fachmann und hatte mich mitgenommen und ich durfte dann rein, als das Thema Name, auf der Agenda stand. Ich hatte mitgekriegt, dass die Marketingleute in Wolfsburg das Auto Karat nennen wollten. Und Karat war, naja, sollte dann hatten das untermauert noch auch mit der Begründung des Coupé Allrad Turbo.
Ja, ja, genau. Kann man da aber irgendwas hieß doch später auch nochmal Karat, ne? Hieß nicht?
Man hat später einen Karat als irgendeine Ausstattungsvariante bei VW dann verwendet, den Namen.
Und das war ursprünglich als Allrad.
Und das war der Name vor dort, ganz klar, der sollte dort nur abgesegnet werden. Das war schon klar. Ich meine, der Herr Schmücker hat sich am Ende nicht darf groß, aber das wurde ihm, er musste die Sachen alle da ablegen und seine Vorstandskollegen. Und wir hatten vorher ja gesagt, wir brauchen einen eigenen Namen, der nicht ein Name ist, sondern der ein Gattungsbegriff ist, der diesen Allradantrieb symbolisieren soll. Der Name muss das darstellen, was wir wollen, das Besondere an dem Auto. Ein Beispiel war, Turbo war mal ein Modell von Porsche, der hieß dann der Turbo. Mhm. Und da, in dem Turbo hört man phonetisch die Turbinen schaufeln ja schon sausen und so. Und so einen Begriff hatten wir eben für den Vierradantrieb gesucht. Mhm. Und haben alle möglichen Sachen erwogen und Tag und Nacht, was irgendwo hatte ich gedacht, was könnte das irgendwo sein? Und irgendwo in der amerikanischen Autozeitung hatte ich dann was von einem Quadratrack oder irgend sowas stand da so im Kleingedruckten, irgendwas. Also, und da bin ich wirklich auf dieses Quadra irgendwie so und dachte, das ist doch, hat auch was mit Quadrat, mit vier, mit irgendwie. Und dann kam ich am Ende wirklich drauf, Quattro, und bin Piersch gesaust und gesagt, jetzt haben wir es, Quattro. Ja, ich war ganz angetan, aber haben wir noch eine Weile hin und her diskutiert und dann sagte er, ja, aber Quattro klingt so stumpf. Quattro mit Doppel-T, das, da hört man das Rollende irgendwie noch, das klingt einfach phonetisch. Dann haben wir uns auf Quattro geeinigt und dann wichtig war, das wurde dann geprüft nach allen Seiten, dass man das Quattro, erstens mal muss es frei sein, zweitens muss es in jeder Sprache, in jedem Land nicht irgendwas Doofes bedeuten oder so. Und man darf es auch, kann es nicht verunglimpfen irgendwie. Quattro, da kann man nicht jetzt irgendwas Blödes draus machen aus dem Begriff und so. Und In Wolfsburg dann, also wir waren uns einig, Biesch hat mich dann auch mitgenommen in der Sitzung. Und ich hatte im Vorfeld dann von meiner Frau gehört, dass Karat ja doch ein Name ist für so ein 4711 Parfüm. Und hatte mir so ein Fläschchen von dem Parfüm besorgt und das hatte ich also in der Jackentasche. Und als es dran kam, und da war ich tatsächlich so frech und habe gesagt, na, ihr werdet doch aber doch denn das schöne Auto nicht nach dem Namen wie so ein Hausfrauenparfüm dann nennen wollen. Und wir haben dann das Quattro vorgeschlagen und das hat dann auch wirklich alle überzeugt und Quattro wurde genommen, dass wir bei den Marketingleuten nicht nur noch Freunde hatten in Zukunft, das war ja klar. Aber Quattro wurde durchgesetzt. Aber zu dem Piersch, jetzt überlege ich mir nur gerade zu dem Piersch. Ich war ja in der Zeit sein engster, wirklich, wir haben zusammen die ersten zwei Honda CBX, hat Piersch an Honda geschrieben, Honda Deutschland, wie die CBX, die Sechszylinder, mit dem Sechszylinder-Quermotor, und auf die guten Geschäftsbeziehungen hingewiesen und ob er nicht ein für sich und seinen Versuchsleiter Walter Dreser zwei Hondas da kriegen könnte, relativ schnell. Und dann haben wir die ersten beiden Hondas, die nach Deutschland geliefert wurden, haben Piersch und ich gekriegt. Dann er eine rote, ich eine silberne. Und also wir waren schon sehr eng, wenn ich denke, die bei Piersch ins Büro ist man da übers Vorzimmer und irgendwie und so. Und ich konnte beim Piersch immer rein und raus. Und wir waren also irgendwie waren wir wirklich so ein bisschen Brüder im Geiste. Also was also vorstellen, ich hatte ihm das erzählt mit dem in der Champs-Élysées da so oder was.
Ja, die, genau, ne? Das ist...
Da, also oder mit dem Quattro, wie der Quattro werden sollte. Das war mein Vorschlag, aber der Piersch ist auf die Sachen alles eingegangen, weil er dasselbe, und er ist nicht gern auf andere Vorschläge eingegangen. Also so, der hatte schon seinen eigenen Kopf. Aber irgendwie hat es also gut... Oder die, um ihn zu charakterisieren... Wir standen mit dem 200 Turbo, der sollte als Serienauto die Endfreigabe in Era Lessin, hat er den 200 Turbo vorgeführt bekommen. Und im Lastenheft stand 230 Höchstgeschwindigkeit und Era Lessin gab es eine Strecke mit einer Zeitmess, wo oben dann die gefahrene Geschwindigkeit angezeigt wurde. Er hat das Auto vorgestellt, neben standen die Väter des Autos, also Benzinger und der Motorenmann. Jetzt weiß ich nicht, ob der Intra dabei war, das kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber die standen dann da und Piersch fuhr mit dem Auto los. Kurze Runde, 227 und wir waren alle Mann stolz, weil also, ja. Noch nie ist ein Audi-Serienauto so schnell gewesen. Piersch kommt zurück, steigt aus, sagt so leise, ich habe doch 230 gesagt, dreht sich um und geht. Und das nächste Mal ging der 230, das kann man sich vorstellen. Da
hat der Innere noch mal ein bisschen am Turbodruck gedreht. Jeder hat solche Geschichten zu erzählen, das ist ein irrer Charakter. Und was sie alle eint, ist immer, dass sie sagen, er hat zu leise gesagt, zu leise und langsam.
Ja, ja,
das ist eine Macht, die von ihm ausgegangen ist. Ne?
Er war ja Autist, glaube ich. Also und
ja, so leichte autistische Züge, das hat er, glaube ich, sogar selber gesagt.
So war er halt.
Er hat dann aber diese Vision gehabt, und das, finde ich, charakterisiert ihn auch so, als der Allradantrieb oder der Quattro-Antrieb auf einmal da war und das von allen für gut befunden wurde, hat er gesagt, es ist nur wirklich gut, wenn es Leute nachmachen, wenn es andere Firmen nachmachen.
Ja, das haben wir auch gesagt.
Und da, zwar,
der Happel, unser Generaldirektor, der war ja der große Skeptiker immer und der hat gesagt, jetzt machen wir Patente. Patentabteilung, die stand mit jedem Schritt, war von Anfang an die Patentabteilung mit beteiligt und die haben fast kein Patent hingekriegt.
Für den Allradantrieb?
Ja, weil also. Es gab alles. Es gab auch schon die Hohlwelle irgendwo mal in einem Automatikgetriebe. Es gab vierradgetriebene Autos. Es gab, es wurden dann ein paar Kleinigkeiten irgendwas patentiert, aber für die, eigentlich dieses ganze innovative Auto gab's.
Glaubst du das nicht? Nix. Es gab ja vorher schon mal den Allradantrieb im Jensen, erstaunlicherweise.
Also die eine Geschichte, die müssen wir ja auch eigentlich noch erzählen, wie mit die Homologation, da kommt nun mal wieder der Stockmar ins Spiel auch. In der FIA-Regeln stand, Vierradantrieb im Rallye-Sport ist verboten. Und es war dann wirklich unser aller Bestreben, aber Stockmar war dann der, der es realisiert hat, durchgesetzt hat, dass das rechtzeitig zum 31. Dezember 1980 aus dem Regelbuch gestrichen wurde. Und zwar Huschke von Hanstein und wer da alles mit Peter Eschkopf, der Ford-Rennleiter und so weiter, die da eingeschaltet waren, mit der Begründung, Vierradantrieb, wisst ihr alle, ist eh Blödsinn, funktioniert ja sowieso nicht. Und wenn wir vielleicht mal mit einem Iltis, weil vorher hatte man den Iltis mal da so in der Paris-Dakar oder was da war, das glaube ich mal eingesetzt gehabt, der wird nicht alle Leute verrückt machen, wenn da mal ein Iltis fahren würde. Das war die einzige Chance. Und der Peter Eschkroft von Ford, der hat da nämlich auch erzählt, wir haben es auch schon mal probiert mit Allradantrieb, aber der war immer langsamer als ein Vergleichsauto mit Heckantrieb. Nur irgendwann, ganz überraschend, war der plötzlich schneller als die ganze Zeit. Als sie zurück die Mechaniker geprüft haben und haben sie festgestellt, die Kurbelwelle war nicht fest und er fuhr nur mit Hinterrad. Und die Geschichte hat er dann auch immer erzählt und das hat man dann alles zusammen benutzt, um die FIA dazu zu bringen, diese Regel aus dem Gesetzbuch zu streichen. Also das ist so eine Geschichte am Rande, aber ohne das hätte man mit dem Auto gar nicht fahren können.
Aber Sie wussten schon, dass der Allrad wahrscheinlich richtig gut ist, richtig gute Chancen hat. Dann haben Sie so über Negativgeschichten das so rausgedrückt, oder?
Aus dem ja, nee, die wussten nicht. Das war wirklich so. Der ist der war nicht schneller. So eigentlich durch die Hintertür rausgedrückt worden.
Okay.
Ja. So. Und da war der Stockmar der Große, der das betrieben und erreicht hat. Der Stockmar hatte ja am Anfang auch die Sportabteilung bekommen gehabt und erst als der Quattro in Serie ging, hat der Piëch gesagt, jetzt sind Sie hier als Projektleiter überflüssig und wir haben der Welt versprochen, so ein überlegenes Auto zu machen, jetzt zeigen Sie es auch im Sport. Und dann habe ich doch die Sportabteilung gekriegt.
Und dann ging es aber los mit einem richtigen Paukenschlag, oder? Also Sie sind
ja
nicht
erst. Dann kam es ja erst, ja klar, da war dann gesagt, jetzt wollen wir professionellen Motorsport mit dem Auto machen, Rallye-Weltmeisterschaft. Und da war natürlich die Frage, wie sieht so ein Team aus? Und der Stockmar hatte tatsächlich schon den Hannu Mikola, der war damals eine der ganz großen Nummern. Er hatte den, man muss fast sagen, überredet, mal zu Audi zu kommen, um eine Probefahrt zu machen. Und er hat einen der ersten Prototypen von uns gekriegt und hat eine Probefahrt gemacht. Der war damals noch bei Mercedes und bei Ford unter Vertrag und hat aber so unter der Hand eine Probefahrt gemacht und war so überzeugt, auf Anhieb halt auch, hat gesagt, da kommt eine neue Generation von Rallye-Autos, da will ich dann doch mit dabei sein. Und Stockmar hat den schon sozusagen vorverpflichtet, obwohl wir noch gar nicht konnten und sowas. Aber der war in dieser Entwicklungsphase schon eingebunden. Aber dann ging es ja los, wer ist wirklich im Team und wer ist der zweite Fahrer? Und da war natürlich der Walter Röhrl groß im Gespräch.
Als bayerischer Fahrer für einen bayerischen Hersteller?
Ja, natürlich. Und er war zu der Zeit auch gerade als Shootingstar so auch in der Presse. Er wurde dann Weltmeister. Ja, und das war dann nämlich im Herbst, wo er Weltmeister mit dem Fiat wurde, vor der Rallye San Remo. In der Zeitung stand, der künftige Weltmeister muss entspannen, sich konzentrieren auf die nächste Veranstaltung, die entscheidende und so. Und in Wahrheit war er bei uns in Quattro Probe fahren. Wir hatten ihn eingeladen und er war auch durchaus interessiert und wir hatten das natürlich streng geheim machen müssen. Das war wirklich geheime Kommandosache. Und wir hatten in der Werkstatt gesagt, es gibt einen englischen Journalisten, der das Auto mal Probe fahren soll. Und das Auto wurde vorbereitet und nur ein, der Meister aus der Werkstatt, eine Vertrauensperson, fuhr dann das mit dem Anhänger das Ding in den Wald, an eine Strecke im Bayerischen Wald, die der Walter Röhrl vorgeschlagen hatte. Und erst beim Abladen hat dann unser gesehen, wer der englische Journalist ist, aber der war darauf verpflichtet, es also wirklich für sich zu behalten. Walter Röhrl fuhr das Auto und ich auf dem Beifahrersitz. Und fuhr ist fast schon übertrieben. Wir rollten durch die Gegend. Er probiert jeden Schalter, ließ sich jedes Instrument erklären.
Fast wie Piech damals beim Bewerbungsgespräch.
So ähnlich. Und schaltet ganz langsam rauf und runter und fährt mit dem Auto, lenkt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Herr Röhrl, aber der Motor ist jetzt schon warm, jetzt können Sie schon mal Gas geben. Röhrl schaltet zurück in den kleinstmöglichen Gang, lässt das Auto fliegen auf Anhieb, als hätte er nie was anderes gefahren. Das ist wirklich ein Erlebnis, das ich nie in meinem Leben vergessen werde, weil der Röhrl, da sah man dieses Naturtalent. Das Auto war ja Vierradantrieb, was er vorher nie gefahren hatte, ein Turbomotor, der noch ziemliches Turboloch hatte und so gewöhnungsbedürftig. Und das Auto war noch sehr störrig, auch es hat lange gedauert, bis man den Quattro dann auch wirklich geschmeidig abgestimmt hatte. Hatte untersteuert auch und durch diese Turboverzögerung aus Auto war auch schwierig zu fahren. Mhm. Aber der Röhrl hat es wirklich auf Anhieb gekonnt und fast, muss man sagen, geliebt, weil es war halt ein Challenge, die er dann da gespürt hat und er gemerkt hat, dass er das aber kann. Wir sind dann in, ich glaube, Arnsberg oder was, in dieses Gasthaus, was auch so sein, wo er dort, das war nämlich die Strecke, die er auch sonst immer gefahren hat. Und waren uns im Grunde genommen einig, Röhrl wird der zweite Fahrer neben Nicola 1981 dann mit Audi in die Rallye-Weltmeisterschaft einsteigt. Wir waren uns beide, er kam dann auch noch, anschließend war er bei Audi und beim Generaldirektor und beim Piesch und Mittagessen und er sagte, er geht nur noch zu Mercedes, um dort abzusagen, weil er hatte mit Mercedes schon die entsprechenden Gespräche geführt. Und wir hatten vorher aber auch schon die Michel Mouton im Visier, die ist irgendwo, fand ich den Gedanken gut, eine Frau einzusetzen und noch dazu eine Französin, also dass wir auch die Internationalität des Teams ein bisschen unterstreicht und so. Das waren so die zwei Richtungen. Die einen wollten halt eben Röhrl, dass ich dann auch akzeptiert hätte, wenn das wirklich gemacht hätte. Und aber ich hatte immer die Idee toll gefunden mit der Michel Mouton. Mhm. Die Michel Mouton hatten wir auch dann eingeladen. Die kam im Übrigen mit einer Deutschlehrerin vom Gymnasium in Graz, die hatte sie mitgebracht als Dolmetscherin,
okay.
Weil sie selbst kein Deutsch natürlich und nur damals noch ganz schlechtes Englisch gesprochen hatte. Und wir sind dann da auch zusammen in so einem Wald gefahren, selbe Situation, ich auf dem Beifahrersitz, Michel am Steuer. Und ich muss sagen, die Fahrt war fürchterlich. Michel kam vorne und hinten mit dem Auto nicht zurecht. Es war wirklich enttäuschend. Ich hatte ja schon gesagt, das Auto war auch schwierig zu fahren. Und sie hatte halt noch weniger Erfahrung wie der Röhrl. Und dann war sie auch, ich sage mal in dem Sinne, schüchterner, ihr vielleicht möglicher künftiger Chef auf dem Beifahrersitz. Mhm. Und sie sollte jetzt zeigen, wie sie mit dem Auto fahren kann und so. Natürlich konnte die Auto fahren, aber nicht eben so, wie ich es vorhin von Röhrl beschrieben habe. Was mir allerdings bei dem Mouton gleich von Anfang an gefallen hat, sie hat sofort sehr entschlossen und what you will, you can. Das war so eher einer ihrer Hauptsprüche. Ich hatte dann auch gefragt, ob sie links bremsen kann oder so und so. Nein, nein, what you will, you can. Das werde ich euch beweisen. So. Mhm. Das war die Einstellung, die hat mir natürlich dann doch sehr imponiert. Als Röhrl aber dann wäre die Nummer eins gewesen und Michel hatten wir so immer ein bisschen vertröstet auf alle Stellung.
Und der Hannu Mikula war da gar kein Thema mehr?
Doch, also der Hannu Mikula war gesetzt. Fix, sozusagen.
War gesetzt, alles klar.
Ja, also okay. Durch seine Testfahrten, ja, und die Überzeugung und der war gesetzt. Okay. Es ging darum, fährt Röhrl oder
Michel Mouton als Zweite. Ja.
Und wir hatten das an dem Wochenende die Rallye Algarve als Testfahrt. Vorausfahrt zum ersten Mal wurde der Quattro irgendwo eingesetzt. Und zwar Hannu Mikula fuhr, das war ein Europameisterschaftslauf, und das Auto fuhr als Vorausauto sozusagen ohne echte Mitbewerber. Wir hätten gar nicht mitfahren dürfen, weil er da zu der Zeit noch gar nicht homologiert war. Aber die haben dann auch die Zeitnahme mitlaufen lassen, natürlich, weil der als erster da fuhr. Und er hätte rein theoretisch mit 21 Minuten Vorsprung gewonnen. Europameisterschaft, also nicht Weltmeisterschaft, ja, aber trotz allem. Also das war schon toll. Ja. An dem gleichen Wochenende, also da wusste jetzt dann auch Röhrl und die Mouton und so, die Leute, die wussten natürlich dann jetzt doch schon, dass das Ding geht. Mhm. Und ich habe über das Wochenende Röhrl nicht, also wir hatten für Dienstag, Mittwoch der folgenden Woche die Presse eingeladen. Und zwar Dienstag die deutsche Presse, Mittwoch die internationale Presse nach Ingolstadt, um unser Programm vorzustellen. Und ich hatte über das Wochenende den Röhrl nicht erreicht. Und montags habe ich ihn dann endlich erreicht und dann sagt er, ja, er hat es jetzt sich doch überlegt, er hat bei Mercedes unterschrieben. Die hatten ihm große Avancen gemacht und war halt doch eine Mercedes, eine gesetzte Größe und Audi mit dem Quattro war doch noch ein bisschen, ja, vergleichsweise eine Luftnummer mit viel Perspektive, aber er hat halt den seriösen Angebot, das war, glaube ich, auch über mehrere Jahre und so, den hat er den Vorzug gegeben, aber wir standen im Moment ein bisschen, na gut, ich habe dann sofort die Mouton angerufen und gesagt, du hast jetzt doch gewonnen.
Der Röhrl hat abgesagt, wussten Sie, dass er im Spiel war?
Das wusste sie.
Ah, okay, ja, ach tatsächlich, okay.
Aber sie hat dann tatsächlich auch mitgespielt und ist sofort, am Dienstag bei dem deutschen Tag war sie noch nicht da, so schnell ging es dann doch nicht. Denn wir hatten ja auch dann Stoff geschickt und dann hatte sie da noch so ein, wir hatten da so beige Einheitskleidung, so schöne Sakkos und sie hat einen Hosenanzug machen lassen. Und am Dienstag, wie gesagt, wo nur die deutschen Journalisten da waren, wir haben dann den Hannu Mikula vorgestellt und gesagt, das zweite Auto fährt die Michelle. Und bis ein deutscher Journalist dann gefragt hat, ja, aber warum fährt nicht der Walter Röhrl? Das wäre doch naheliegend. Und wir waren noch, oder ich war auch persönlich noch ein bisschen enttäuscht und so und habe dann gesagt, nein, den bayerischen Weltmeister brauchen wir nicht. Wir fahren mit dem internationalen Team und sowas. Und das war im Ton natürlich für die Presse nicht so ganz elegant ausgedrückt. Und das nimmt mir der Walter Röhrl, glaube ich, heute noch übel. Der bayerische Weltmeister. Naja, aber wir haben dann am nächsten Tag die Motor vorgestellt und das kam ja, wie wir wissen, alles noch sehr gut an. Ja, Walter Röhrl ist später ja dann doch auch noch Audi gefahren. Ja. Mit dem Quattro und hat damit ja auch noch Monte Carlo gewonnen.
Aber ihr sagt ja selber, dass das Ding extrem schwer zu fahren war. Das hat auch der Christian Geisdorfer gesagt. Die haben also geübt über Nächte, über Wochen ist der nachts durch seinen bayerischen Walter gefahren, um dieses Linksbremsen und das Turbo. Also da war also noch viel Nachholbedarf. Deswegen finde ich das so toll, dass Sie sagen, dass der auf Anhieb so gut war mit dem Wagen.
Doch, der kam. Also ich meine, ich will jetzt nicht ausschließen, dass er dann hinterher rein auf der Stoppuhr anders noch schneller hätte fahren können. Aber er hat das Auto von Anfang an beherrscht, sagen wir mal so. Mhm.
Sind Sie denn auch mal gefahren eigentlich? Ja, logischerweise, ein Rennfahrer.
Ich bin auch mal gefahren, ja, aber nicht mit Ehrgeiz.
Also. Oh, okay.
Ich habe noch eine andere Erfahrung mit dem Hannu Mikula, also auch mit der Fahrstil, bin mit allen dreien auf dem Beifahrersitz mehrfach mitgefahren. Und Hannu Mikola, da waren wir dann auf dem Peloponnes zum Training für die Akropolis Rallye. Und hatten da eine tolle Bergabstrecke, die er da als Trainingsstrecke mehrfach mit verschiedenen Abstimmungen im Auto gefahren ist. Und ich saß auf dem Beifahrersitz und er brettert den Berg runter. Und irgendwo fahren wir auf eine Kurve zu, eine Spitzkehre, wo alles zu spät war. Also es gab wirklich so eine Situation, hatte ich noch nie erlebt. Mikola haut auch den kleinen Gang rein, rudert an Lenkrad wie verrückt, stellt das Auto quer, wie es gar nicht mehr geht. Und plötzlich waren wir doch die Kurve rum. Alles gut gegangen. Mikola sagte, sorry, I forgot this corner. Und dann hat er wirklich einfach nur gesagt, na, sorry, an die Kurve hatte ich nicht gedacht, aber zaubert das Auto da rum und das zeigte den Stil der Mikola, der typische geborene Querfahrer auf Schotter. Die Motor war besonders schnell auf Asphalt dann auch so und Röhrl konnte ja, lieber wissen, beides, ne?
Und die Michel Mouton, also wie hat die das dann gelernt? Hat die sich erst mit dem Mikola ein bisschen auseinandergesetzt oder ist die einfach mit dem Wagen?
Ja, wir hatten ihr einen Wagen als Trainingsauto schon dann gegeben gehabt, mit dem sie gefahren ist. Sie ist ja dann auch gesponsert vom Opel Frankreich, die ja auch sie auch so ein bisschen gesponsert hatten, mit BP-Lackierung mit einem schwarzen Auto, Rally Garrig oder so irgend sowas im Vorfeld schon gefahren. Also sie hat dann doch schon auch sehr viel geübt und hat es ja unheimlich schnell gelernt. Und sie wollte ja auch nur als Rallyefahrer anerkannt werden. Und sie wollte Rallye-Weltmeister werden und nicht Weltmeisterin oder so. Genau, also das war ihr ganzer Ehrgeiz, wirklich mit den schnellen Jungs gemessen zu werden. Und einen Damenpokal hätte sie wahrscheinlich sogar abgelehnt.
Ja, weil wahrscheinlich dadurch, dass sie Girls Job bekommen hat, war er doppelt angefixt, sie dann nachher noch zu schlagen später.
Ja, ne? Klar. Also ja, so und Thema, die ist wirklich auf Augenhöhe mit dem Mikola gefahren.
Sie haben eben kurz eine Geschichte angedeutet mit der Champs-Élysées und das hängt mit der Sponsorensuche für das Rallye-Projekt zusammen.
Ja, das war dann auch in der Phase, bevor wir dann wirklich in die Öffentlichkeit gegangen sind, hatten wir Sponsor überlegt, ob wir einen Sponsor finden oder ob wir in kompletten nackt nur Werksfarben fahren. Ich war dafür, weil wenn das Werk schon so viel Geld ausgibt, dann wollen wir auch schöne Werksautos haben. Wir hatten zum Beispiel auch ein Angebot von Jägermeister und so, aber so ein komplettes oranges Jägermeister-Auto oder was das für den neuen, wir waren ja von unserem Weltauftritt mit dem Auto so überzeugt, dass wir das nicht doch teilen wollten. Aber der Piersch hatte die Verbindung von Porsche noch, die damals ja mit Martini Porsche, das war auch eine dezente Lackierung, das hätte man unter Umständen noch akzeptieren können, wenn man da ordentlich Geld dafür kriegt. Piersch sagte, wir fahren den Conte Rossi von Martini und Rossi, den Graf Rossi, den kennt er aus den Porsche-Zeiten, der hat ein Penthouse auf der Champs-Élysées in Paris. Da waren wir dann eingeladen und wir waren rechtzeitig dort, um auch pünktlich zu sein, hatten die Zeit vorher uns vertrieben, indem wir auf den Champs-Élysées Geschäfte angeguckt haben und haben dort Geschäfte angeguckt, die halt natürlich sehr hochwertige Produkte angeboten haben, also Kleider, Lederwaren, Schuhe und haben Uhren und Schmuck und haben uns wirklich daran fast berauscht, wie toll solche Sachen sind, wie viel Liebe zum Detail und die aufgebaut sind und dekoriert und mit viel Geschmack, Farben und alles da gemacht ist. Und haben gesagt, warum sind eigentlich Autos nicht im Innenraum oder Autos überhaupt so toll gemacht. Man muss sich einfach vor Augen führen, wie die Autos damals noch waren. Also ein Audi 100 Der war innen drin, ja,
von genauso Menschen. Langweilig wie die Lehrerzimmer, die drin
ja,
gefahren sind.
Ja, so ähnlich, ja. Und dann, also auch die Geräusche, die Schalter haben geknackt, wie blöd. Und also irgendwie, das war einfach nicht vergleichbar mit dem, was wir uns dann da vorgestellt haben. Da waren sogar Zahnbürsten, haben wir dann am Ende schon noch angeguckt. Die hatten vom Stil her, waren die schöner designt als die so ein Blinkerhebel in einem Auto. Und das führte dazu, also bei dem Conte Rossi, das war dann auch natürlich entsprechend Bediensteter mit weißen Handschuhen, haben wir dann da Kaffee getrunken und Kaltgetränke. Aber am Ende hat das nicht zu einer Sponsorschaft geführt. Herr Rossi war dann doch, meinte die gute Erinnerung an die Porsche-Zeiten und jetzt mit dem riskanten Projekt, mit dem Quattro, das wollte er dann doch nicht machen. Aber insofern hat die Reise doch uns geholfen oder sehr beeindruckt, weil montags sofort Piëch dann den Designchef, den Vakus und seine engsten Mitarbeiter einberufen hat und denen klipp und klar erklärt hat, was wir da in Paris gesehen haben und wie toll das ist und dass er das in Zukunft in den Autos so im Innenraum sehen will. Und das war wirklich ganz konkret die Geburtsstunde der tollen Audi-Innenräume, die bis heute vorbildlich sind.
Beeindruckend. Also auf, tatsächlich.
Ja, es ist interessant. So einfach sind manchmal doch dann die Dinge, die zusammenhängen.
Guckt sich Zahnbürsten auf dem Champs-Élysées an und schon werden die Innenräume besser. Aber das finde ich, ist auch wieder so eine Piëch-Geschichte oder so, dass man da so lang geht und der das dann durchdrückt. Ne?
Ja, ja.
Man
muss die Vision haben. Ich meine, alle anderen Autoentwickler wussten natürlich, dass es schöne Nähte auf Gürteln und Koffern gibt, aber im Auto-Innenraum hat keiner gesagt, so muss das dann jetzt auch werden und so.
An das haben Sie sich wahrscheinlich später auch erinnert, als Sie als Tuner und Innenraumverhändler unterwegs waren. Wir müssen noch ganz kurz über das erste 1981, wo der Wagen homologiert und dann ist Franz Wittmann die Jena-Rallye gefahren.
Ja, nachdem die Homologation dann zum 1. Januar war, der 1981 war der erste Einsatz der Franz Wittmann, Dr. Nestinger in Österreich. Piëch hat natürlich in Österreich besonderes Interesse auch an der Verkaufsförderung, denn die Österreicher ist ja dort auch der Importeur und so. Und wir wollten auch in einem nochmal sozusagen eine Art Übungsrallye. Und die sind auch, glaube ich, mit 20 Minuten Vorsprung, haben die diese Rallye auf Anhieb da gewonnen.
Und jede Wertungsprüfung gewonnen.
Ja, auch.
Also das Konzept war gut erprobt.
Mhm. Und dann sind wir nach Monte Carlo. Mhm. Ja, das waren harte Anfänge in Monte Carlo. Die Michelle Mouton, Großfranzösin in Frankreich, ist als erste von 200 so viel Teilnehmern ausgefallen, weil wir gleich an einer Tankstelle im Vorfeld, einer öffentlichen Tankstelle getankt und da irgendwo scheinbar schlechten Sprit gekriegt haben, wo wohl auch Wasseranteile noch waren, die unsere Einspritzung nicht verdaut hat. Und sie ist schon bei so einer Anfahrt mit so einem blöden Leichtsinnsfehler ausgefallen, die ist gar nicht an den Start gekommen mit dem Auto. Das war also der allererste Pleite. Danu ist allerdings gut in Schwung gekommen. Der ist gleich in der ersten Sonderprüfung, glaube ich, mit 6 Minuten Vorsprung oder sowas gefahren. Und den eine Minute vor ihm gestarteten Bernard Arnoux, den hat er nach ein paar Kilometern dann da schon überholt und so. Also das war schon sehr, sehr sensationell, der Auftritt dann da. Allerdings sind wir mit dem Auto dann nicht ins Ziel gekommen. Der war, jetzt weiß ich gar nicht mehr die Reihenfolge, ich glaube, erst war irgendwas kaputt gegangen, dann wurde das repariert und dann ist er bei der Aufholjagd in den Graben gefahren, im Schnee stecken geblieben und dann ging nochmal wieder was. Also es war ziemlich abenteuerlich. Aber die Presse und die Öffentlichkeit war ganz auf unserer Seite, hat gestaunt, wie doch wirklich, und jeder hat das Potenzial des Autos erkannt. Und das war auch zu spüren. Es war nirgendwo Neid oder so, dass man sagt, na ja, die sind jetzt auch ein bisschen besser, jetzt kommt da Audi daher und will uns... Nee, das Auto war wie vom anderen Stern. Das war wirklich, jeder hat gesehen, da ist irgendwas... Das ist
eine neue Technologie.
Eine neue Technologie, da ist ein neuer Anstoß. Und jeder, der nicht sowas nachbaut, wird nie mehr eine Chance haben. Also das war...
Bernard Danisch, der hat, glaube ich, dann nachher im Ziel irgendwie gesagt, dieses Geräusch so nachgemacht, wie der weggeschluckt wurde oder sowas. Ne?
Schlupf,
so. Genau. So war das, als er vorbeigefahren ist. Und was mir gut gefällt, ist ein Zitat, das kann ich aber nur so aus dem Gedächtnis, der Renault-Werkspilot, der Bruno Sabi, der hat gesagt, heute messen wir den Vorsprung von Audi mit Sanduhren, ab morgen können wir einen Kalender nehmen.
Ja. Naja, das war ein bisschen übertrieben, aber das war tatsächlich so. Also das Auto war... Sensationell, das wissen wir ja alle, wie es dann weitergegangen ist. Und das nächste war dann eine Schotterrallye, wo wir dann auch in Portugal sehr schnell waren, aber auch noch, dann weiß ich auch nicht mehr ganz genau im Detail, wie ausgefallen. Und dann kam Korsika mit Asphalt. Da hatten viele ja drauf gewartet und schon gesagt, aber da kriegt er wirklich eine drüber. Und da waren dann auch die Michelin, da waren Ferrari und was alles so am Start war da. Und die Michel war dort sogar schneller als der Hanu. Wir hatten dafür dann die Autos auch schon mal eine neue Generation dann gemacht gehabt, die mehr auch dann für die Straßen, also für Asphalt abgestimmt war, ein bisschen tiefer, nochmal ein bisschen breiter und nochmal wieder ein bisschen mehr Motorleistung und so. Und das hat Auto war dann auch auf Asphalt einfach, ich will nicht sagen unschlagbar, aber wirklich schnell. Aber hatte noch, wir haben in diesen Anfangsphasen sehr viel technische Probleme noch gehabt, zum Beispiel ja auch Überhitzung, der kleine Motorraum mit so viel Leistung war ja im Grunde genommen ist es ein Audi 80 Motorraum. Ne?
Was hatten Sie da eigentlich an Leistung in der Zeit?
Oder 340 oder 360.
Das war schon also relativ bald immer weit über 300 PS. Ne?
Ja, deutlich. Ja. Also knapp 350, so, das war damals so die. Ja, aber wie gesagt, wir hatten noch ziemliche technische Probleme. Eines davon war die Überhitzung. Und da hatten wir dann für Akropolis Rally eine Idee. Es gibt im Reglement, wie man mehr Kühlluft da reinkriegen kann. Und es gibt im Reglement den Passus, dass man, ich glaube, 4 Scheinwerfer am Auto haben darf. Mhm. Und wir hatten aber ja auch noch Zusatzscheinwerfer und dann haben wir an 2 dieser, wir hatten so viereckige 2 links, 2 rechts Scheinwerfer und haben 2 davon sozusagen blind gelegt und haben dahinter eine Klappe angebracht, die im Stehen geschlossen war. Und die aber dann durch den Fahrtwind aufgedrückt wurde und Fahrtwind zusätzliche Luft in den Motorraum gebracht hat. Das ist eine Lösung, die man, ausgepufft oder raffiniert ansehen kann, die man aber auch, wenn man bösartig ist, als nicht reglementkonform bezeichnen kann. Aber sie ist tatsächlich reglementkonform, das mit den Scheinwerfern war klar. Die Klappe konnte auch sein. Außerdem hatten wir die Klappe befestigt. Das Klebeband war nicht so ganz dauerhaltbar und hat sich dann halt im Laufe der Zeit abgelöst. Und die Klappe ging dann halt bei entsprechender Fahrt auf. Hat auch gut funktioniert. Im Übrigen war das im Haus bekannt und auch von Piëch bis Benzinger abgesegnet. Und wir hatten uns richtig stolz gefühlt, so eine raffinierte Idee zu haben und lagen mit den Autos dann in Griechenland auch ganz gut im Rennen. Allerdings ist die, als wir dann am nächsten Tag aus dem Parc Fermé fahren wollten, durften wir nicht rausfahren, weil irgendjemand hat uns drangehängt, hat da Protest eingelegt und komischerweise wurde der Protest vor Ort entschieden. Die Autos werden sozusagen mit schwarzer Flagge aus dem Rennen genommen und wir durften einfach nicht weiterfahren, weil die Autos illegal wären.
Wegen dieser Klappen?
Wegen dieser Klappen.
Okay.
Und normaler wäre allenfalls gewesen, dass wir weiterfahren dürfen und dass man hinterher entscheidet oder irgendwie sowas. Aber das war, wir waren dann doch schon nach 3 oder 4 Rallyes, da waren nur die ersten Sympathien verflogen. Da waren wir doch gnadenloser Konkurrent und da wurde dann auch ganz hart mit harten Bandagen gearbeitet. Mhm. Kurz bevor dass wir da im Park Vermee dann da blockiert wurden, gab es schon ein Problem an der Hinterachse von Hannu Mikolas Auto. Der kam in Lagonisi auf den Servicepunkt mit dem Auto. Ich bin unter das Auto, um zu, an der Hinterachse zu gucken, was man da reparieren könnte, eventuell. Lag unter dem Auto, oben hat der Service getankt. Und irgendwie ist an dem was übergeschwappt und das Auto ist in Flammen aufgegangen. Der hat den Tank dann auch aus Schreck den Kanister fallen lassen. Und es gab eine riesige Stichflamme, das Auto stand an der Tankstelle. Also es war große Gefahr, dass da noch was noch Schlimmeres passiert. Der Arne Herz ist ins Auto gesprungen und hat es aus den Flammen rausgefahren. Und unser Werksarzt, der immer mit dabei war, der war zufällig auch an der Station, hat mich sofort da gelöscht. Und
da haben Sie in Flammen gestanden? Also Sie haben da drunter gelegen und das
ich abbekommen? Ich habe da unter dem Auto gelegen und hatte dann 18% meiner Hautoberfläche war verbrannt. Und ich bin dann nach Murnau in die Unfallklinik geflogen worden. Und ja, und das war dann auch so quasi mein Ende als Sportchef bei Audi. Dann ich war da in Murnau im Krankenhaus, dann kam ein großer Blumenstrauß, Rosen von Herrn Piesch. Und meine Frau war auch da und sagte, das hat nichts Gutes zu bedeuten, wenn du so einen Blumenstrauß kriegst. Und als ich nach 3 Wochen dann wieder ohnehin noch blass mit der neuen Haut da so im Büro erschienen bin, kam der Personalchef und hat mich gleich gebeten, an meinem Schreibtisch nur noch die Sachen auszuräumen. Und ja, ich war den Job los.
Das nennen wir mal Dankbarkeit.
Ja, so ist das Leben. Hm.
Also das war tatsächlich den Boden unter den Füßen weggezogen eigentlich, oder? Also es war ja nicht.
Ja, das war natürlich. Da macht man sich dann schon Gedanken. Der Quattro. Ich hatte meine ganze Arbeitskraft Tag und Nacht in dieses Projekt gesteckt gehabt über 3-4 Jahre. Und der Abgang, das kam mir dann doch schon ziemlich heftig vor. Und da macht man sich seine Gedanken. Und wenn da gerade die passende Gelegenheit gewesen wäre, hätte ich sogar mich dann noch vor den Zug geschmissen oder so.
Also war das so tatsächlich?
Das war schon so, ja. Man hat mir dann angeboten, das war doch eigentlich ein gutes Angebot, ich hätte Assistent von Herrn Biesch werden können, direkt da. Hm. Aber da dachte ich, war ich doch zu weit, um dann die Reden zu schreiben oder einen Kalender zu führen und irgendwie so. Ich meine, im Nachhinein, heute betrachtet, wenn wir noch eine längere Zeit zusammengearbeitet hätten, wäre auch doch vielleicht noch so manches passiert. Aber ich hatte das dann aber nicht angenommen, weil ich mir an der Stelle gesagt habe, ich wollte immer Autos machen und jetzt mache ich meine eigenen Autos. Und habe dann selber gekündigt und habe dann am Februar 1982 meine eigene Firma in Hofstetten bei Ingolstadt gegründet.
Die Walter Treser GmbH.
Ja.
Also da wäre uns vieles vorenthalten worden, wenn Sie da Assistent von Herrn Piech geworden wären. Weil das ist wirklich fantastisch, was Sie mit der Firma gemacht haben. Und da kommen wir nächste Woche drauf.
Tja, ich glaube, ihr habt es schon geahnt. Alles, was Walter Treser so geschaffen hat, passt einfach nicht in eine Folge hinein. Über sein Leben nach Audi und als selbstständiger Autoveredler und Sportwagenhersteller reden wir in der kommenden Woche. Und da geht es auch um seine exklusiven Kunden, wie den hier.
Der Sultan war dann auch noch Initiator für den Hunter, den wir gebaut haben. Das war auch ein sehr, sehr originelles Auto. Und zwar kam da auch der Einkäufer vom Sultan und hatte gesagt, ja, er fährt immer zur Falkenjagd quer durch das Oman, ist ein sehr interessantes Land mit wechselnder Landschaft, also von der Wüste über steinfelsige Gegenden und so ist da alles vorhanden. Und der war leidenschaftlicher Falkenjäger und er hatte dann mit Land Rover oder so, fuhr er dann da durch die Gegend. Und er wollte halt was Angenehmeres, Besseres, Schöneres und so haben. Der hat uns sozusagen herausgefordert und gesagt, was könntet ihr dann dem Sultan bieten für seine Falkenjagd.
Freut euch drauf. Bis dahin eine schöne Woche und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.